Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Yannick Schwab, ich bin Redakteur der Beschaffung aktuell, dem führenden Fachmagazin für den Einkauf. Gemeinsam mit unserem Chefredakteur Alexander Gölz werde ich auch heute wieder durch unseren Podcast führen. Grüß dich, Alex.
Grüß dich, Yannick. Und einen schönen guten Morgen an unseren heutigen Gast, Herrn Professor Dr. Robert Fieten. Professor Dr. Robert Fieten ist langjähriger fachlicher Berater und Autor der Beschaffung aktuell. Er ist seit langem an der Nahtstelle zwischen wirtschaftlicher Praxis und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung tätig. Darüber hinaus ist er Wirtschaftsprofessor in Madrid. Guten Morgen, Herr Fieten.
Ja, guten Morgen, die Herren.
Hallo,
danke
von meiner
Seite für die Einladung.
In der heutigen Folge geben wir zusammen mit Herrn Fieten einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024 und beleuchten mögliche Auswirkungen auf den Einkauf. Ja, dann lassen Sie uns doch direkt einsteigen. Herr Fieten, wie schätzen Sie die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ein?
Ja, die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist durchaus etwas verhalten einzuschätzen. Sie haben sicherlich alle verfolgt die Daten, die in den letzten Tagen gekommen sind, insbesondere der Internationale Währungsfonds, IWF, hat sich geäußert, ging durch die gesamte Presse gestern und vorgestern. Und da war ein im Prinzip erschreckendes Ergebnis, nämlich Schlagzeile: Deutschland hinkt hinterher. Und wir sind im Moment, sagen wir es mal, Bundesliga-alter Fußballer, wir sind im Moment in der Tabelle nicht so gut positioniert. Das muss sich bessern. Wir haben im letzten Jahr ein Minuswachstum gehabt von minus 0,3%. Und in diesem Jahr sieht das auch nicht sehr gut aus. Die Ökonomen, die Kollegen von mir schätzen ein, möglicherweise ein leichtes Plus von 0,3%. Es gibt aber auch Kollegen, die sagen, nein, wir werden nochmal ein Minus hinlegen. Also die Aussichten sind sehr verhalten. Das muss ich sagen. Gleichwohl ist für dieses Jahr nicht ein totaler Einbruch zu erwarten. Das ist vielleicht mal die etwas beruhigende Nachricht. Aber wir müssen kräftig dran arbeiten, das wollen wir ja auch hier in dem Podcast besprechen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Und dazu kann natürlich auch ein professioneller Einkauf, ein professionelles Supply Chain Management international sehr, sehr viel beitragen.
Ja, vielen Dank für die erste Einordnung. Wo sehen Sie denn die Probleme für den Standort und wie könnte sich diese in den Griff kriegen lassen?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Problemen. Wir werden sicherlich nachher noch auf das Thema Energiekosten kommen, Stromkosten. Mhm. Ich hatte gerade in den letzten Tagen darüber wieder Gespräche mit einer ganzen Serie von Einkaufsleitern, die sich da Sorgen machen. Das ist ein Thema. Aber auch das Thema Bürokratie ist ein ganz, ganz gewaltiger Faktor. Hier würde ich mir wirklich mehr wünschen. Mir wurde neulich in einer öffentlichen Diskussion die Frage gestellt, wenn Sie jetzt hier am Platz Herrn Scholz und Herrn Habeck begegnen würden, was würden Sie den beiden Herren sagen? Und da war meine Antwort darauf, ich würde unter anderem sagen, geht an das Thema Bürokratie ran. Ja, wir haben zu viele bürokratische Regelungen, die gehen wirklich gewaltig in die Kosten. Und ich würde auch meine Aussage nicht nur an Herrn Scholz und an Herrn Habeck richten, sondern auch an Frau von der Leyen, denn die meisten Bestimmungen kommen ja aus Brüssel. Und ja. Die Regel sollte eigentlich sein, dass wenn eine neue Verordnung kommt, müssten zwei alte verschwinden. Das wäre eine echte Konjunktur. Lokomotive, die uns richtig nach vorn bringen. Also das ist ein weiterer Faktor. Und wir werden in diesem Jahr, wenn wir vielleicht nachher auch noch zu kommen, in das Thema Lohnpreisspirale kommen. Wir haben jetzt gerade laufen jetzt die Tarifverhandlungen an. Es sind gewaltige Forderungen von den Gewerkschaften gestellt worden. Kann man nachvollziehen, denn die Menschen sind gebeutelt worden durch die lange Inflation, die wir hatten, und schlagen jetzt zu. Und das kommt natürlich jetzt nicht gerade zur besten Zeit, zu einer Zeit, in der sich insbesondere unsere Industrie, aber nicht nur die Industrie, auch unser Dienstleistungsgewerbe in einer schwierigen Phase befindet. Das wird also ein weiteres Thema sein, wie man das in den Griff bekommt. Und dazu, ich hoffe, darüber werden wir nachher auch noch sprechen, sind insbesondere Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung hier am Standort erforderlich. Denn nur so könnte man die Lohnstückkosten wieder in den Griff bekommen. Und dieses Produktivitätswachstum ist im Moment ja eher homöopathisch in den Dimensionen.
Ja, Professor Fieten, Sie hatten die Energiepreise schon angesprochen. Glauben Sie, also man liest ja relativ häufig, gerade von Verbänden oder Ähnlichen auch, dass die Energiepreise in Deutschland für viele Unternehmen tatsächlich ein Grund auch sind, die ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Sehen Sie das auch so oder könnte es vielleicht tatsächlich auch ein Ansporn für ein nachhaltiges und effizienteren Umgang mit Energie darstellen, was ja auch dringend benötigt wird?
Herr Schwab, beides ist richtig. Wenn Sie sich mal die Unternehmen anschauen und die Unternehmen, es sind viele gewesen, mit denen ich in den letzten Monaten zu tun hatte, das Thema ist ja nicht jetzt erst seit gestern da, die haben gewaltige Anstrengungen unternommen, um ihren Energieverbrauch zu optimieren und zu reduzieren. Da ist auch einiges passiert. Gleichwohl gibt es aber einige sehr energieintensive Branchen. Nehmen wir mal, ich war gestern noch zusammen mit jemand aus der Aluminiumproduktion oder aus der Papierindustrie, auch Teile der chemischen Industrie, Kunststoffhersteller. Ja. Schlagen die Energiekosten natürlich ganz gewaltig durch. Und da muss man dann wirklich mal überlegen, ob man hier noch weiter investiert. Und das ist das, was im Moment passiert. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir hier eine totale Abwanderung haben, aber es wird hier nicht weiter in diese Felder investiert. Und das ist natürlich auch schon bedenklich genug. Aber die Anstrengungen, hier Energie einzusparen, auch auf einen neuen Energiemix überzugehen, die ist zu beobachten. Im Fernziel beispielsweise die grüne Energie, nicht? Da tut sich eine ganze Menge und ich bin da auch nicht ganz so pessimistisch, aber wir werden sicherlich nicht mehr alles in Deutschland machen können. Deswegen ja auch die Forderung von den Wirtschaftsverbänden, auch von den Unternehmen am Industriestrompreis. Ich habe darüber ja auch mal eine Meinung vor einigen Monaten in der BA kundgetan. Da sind die Meinungen sehr, sehr geteilt, aber man kann das schon nachvollziehen.
Ja, super. Danke für die Einordnung. Und auch abseits des Energieeinkaufs sind die steigenden Preise ja gerade in vielen Bereichen ein großes Thema. Ja. Was meinen Sie, wie können Unternehmen mit diesen Herausforderungen umgehen und welche Strategien werden verfolgt, um die Kosten im Einkauf dahingehend vielleicht auch zu optimieren?
Ja, also erstmal kann man sagen, dass in der aktuellen Phase das Thema Einkauf einen absolut hohen Stellenwert hat. Es war jetzt in der Pandemie, da waren es die Störungen, die Versorgungsstörungen. Jetzt sind es natürlich, es geht um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Da tut sich eine Menge. Und im Prinzip kann man sagen, das haben meine Gespräche in den letzten Wochen ergeben. Ich habe viele Diskussionen darüber geführt mit namhaften Einkaufsleitern. Back to the roots. Kommen wir mal wieder zurück zu alten Tugenden. Beispielsweise mehr Lieferantenwettbewerb schaffen. Ja, Single Sourcing muss man sich sehr, sehr gut überlegen, ob das die richtige Strategie ist. Auch Just-in-Time macht unsere Unternehmen sehr anfällig. Auch da muss man drüber nachdenken und das passiert im Augenblick in den Unternehmen. Generell ist es so, Herr Schwab, wenn Sie sich die Statistiken mal anschauen, auch die aktuellsten Statistiken des Statistischen Bundesamtes, gehen die Erzeugerpreise im Moment zurück. Das heißt also, wir haben auf der Einkaufskostenseite auch, ist jetzt gerade habe ich heute Morgen den Einkaufsmanager-Index bekommen, den ich wirklich jedem unserer Leser und Zuhörer dringendst empfehlen kann. Da wird ja in sehr, sehr kompakter Form über die Wirtschaftsentwicklung und speziell auch im Einkauf berichtet. Und kann man natürlich auch ansetzen. Da wird also deutlich, dass im statistischen Durchschnitt im Moment die Einkaufspreise zurückgehen. Auch die Lieferzeiten werden kürzer. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ja. Ich habe darüber in den letzten Tagen einige lebhafteste Diskussionen geführt und darf Ihnen sagen, Ergebnis war gemixt. Es waren immer einige dabei, die sagten, ja, Herr Professor, das können wir voll und ganz unterstreichen. Andere sagten nein. Und dann habe ich insbesondere bei denjenigen Einkaufsleitern, die nein gesagt haben, nochmal nachgehakt. Und dann kam raus, ja, wir haben hier große Lieferanten, ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber sehr, sehr namhafte Firmen. Und die sind bei uns Single Source. Ja, und die sind sich ihrer Macht bewusst und sind natürlich nicht bereit, jetzt hier Preisnachlässe zu geben, sondern auch vielleicht die Einsparung, die sie auf der Inputseite haben, jetzt auch in adäquater Weise dann an die industriellen Kunden weiterzugeben. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr gemixtes Bild. Okay. Aber man kann schon einiges machen in der Einkaufsstrategie. Natürlich auch so uralte Dinge. Ich sagte ja, back to the roots, Wertanalyse, Value Engineering, wird alles seit Jahren oder seit Jahrzehnten in der BA vorwärts und rückwärts behandelt. Und da muss man mal wieder ansetzen. Auch die Zusammenarbeit natürlich mit der Technik verbessern. Einkauftechnik ist auch ein uraltes Thema, um hier Bedarfsspezifikationen vielleicht zu entzerren, um hier einfach besser zu werden. Also da geht eine ganze Menge. Da muss man nicht die Flinte ins Korn werfen.
Alles klar, vielen Dank.
Bitte.
Ja, Herr Fieten, kurzfristig sind die deutschen bzw. europäischen Entwicklungen hinsichtlich Compliance-Anforderungen gefühlt eher eine zeit- und ressourcenintensive Hürde. Könnte sich Ihrer Meinung nach dieser Effekt langfristig umkehren?
Ja, also erstmal ist das nicht nur gefühlt, das ist real. Also ich bin auch dieser Frage nachgegangen. Es ist schon ein bürokratischer Aufwand, der hinter diesen Dingen steckt. Nehmen Sie mal beispielsweise das Lieferketten-Sorgfaltspflicht, das ja wohl jetzt teilweise auf der Kippe steht. Ich habe heute Morgen noch nicht so viel Zeit gehabt, um ganz intensiv alle Berichte darüber zu lesen. Das ist sicherlich ein Thema und das wird auch bejammert. Auch gestern habe ich mit Einkaufsleitern über diese Frage diskutiert. Und ja, die haben mir schon dargelegt, dass nicht nur gefühlt, sondern auch de facto ein gewaltiger Aufwand ist, alleine die Statistiken zusammenzustellen. Ein Aufwand, der alle belastet, der insbesondere den Mittelstand natürlich dann doch sehr, sehr stark in die Pflicht nimmt. So, das heißt also, die Leute sind nicht gegen die Intention. Die Intention ist ja, und viele anderen Compliance-Regelungen, die Intentionen sind ja gut. Nur die Frage der Durchsetzung. Und da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Das könnte sich alles drehen. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, wenn die Intentionen in die Köpfe der Leute geraten. Ja, wenn es also uns allen bewusst wird, das ist wichtig, wir müssen etwas tun, auch für unsere nächste Generation oder die nächsten Generationen. Wir können denen nicht hier einen total verwüsteten Planeten, ausgebeuteten Planeten hinterlassen, dann läuft das. Das heißt, die Frage der Organisation dieser Dinge. Ich finde etwas störend oder nicht massiv störend, dass wir zu viele Regulierungen haben und dass staatliche Stellen zu stark in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen, in die Wirtschaftsprozesse einfallen. Ich habe da eine andere Auffassung auch von Ordnungspolitik, habe ich neulich auch sehr klar kundgetan, dergestalt, dass der Staat die Rahmenbedingungen setzen muss, Anreize geben muss für ein bestimmtes, beispielsweise umweltfreundliches oder generell nachhaltiges Verhalten. Das würde ich mir wünschen. Angekommen ist die Message, das kann man sagen. Aber die Frage der Umsetzung, die hakt.
Okay. Lassen Sie uns einen tieferen Blick auf die Lieferketten werfen. Welche Maßnahmen können Unternehmen denn ergreifen, um ihre Lieferketten robuster und widerstandsfähiger gegenüber externen Schocks zu gestalten?
Ja, also die erste Maßnahme ist ja, die ich seit Jahren propagiere, ist die, dass man versucht, Störungen rechtzeitig zu erkennen. Rechtzeitig erkannte Risiken sind eigentlich schon halb gemanagte Risiken. Heißt auf gut Deutsch, und das empfehle ich allen Unternehmen, auch jetzt in allen meinen Beiträgen in den letzten Monaten, das Risikomanagement zu aktualisieren und das Risikomanagement zu perfektionieren. Das auch mit künstlicher Intelligenz. Es gibt interessante Ansatzpunkte, über die ja in der Beschaffung aktuell auch berichtet wird. Ich werde jetzt keine einzelnen Firmen nennen, dann habe ich vielleicht wieder irgendeinen vergessen. Aber Sie berichten ja darüber sehr, sehr gut und sehr intensiv. Das wäre mal eine Maßnahme, die ich empfehlen würde. Ja, dann, was ich schon sagte, dass man hier auch mal an ein De-Risking nachdenkt, Abhängigkeiten, zu starke Abhängigkeiten versucht abzubauen. Wir kommen möglicherweise nachher noch zum Thema China. Da ist das ja ein großes Thema. Wie kommen wir da raus? Dass man da das Mögliche tut, also auch noch ein paar alternative Lieferquellen aufbaut und dann natürlich einfach auch die Lieferketten nicht zu eng steuert. Darauf hatte ich eben schon hingewiesen, dass wir also jetzt ein ganz striktes Just-in-Time-Management passt eigentlich in die aktuelle Landschaft nicht mehr so richtig rein, weil wir ja im Moment in einer Umwelt internationale Lieferketten haben, die sehr unter dem negativen Einfluss der geopolitischen Spannungen stehen. Das wird ja leider, befürchte ich mal, nicht abnehmen. Also da muss man dann vielleicht auch ein bisschen Reserven mal anlegen und erkennen, dass Vorräte zu haben nicht unbedingt, natürlich Geld kostet, Kapitalbindung kostet, das aber durchaus auch ein Schutz ist, um hier etwas zu tun. Und da muss man sehr, sehr eng dann auch mit allen Partnern in der Lieferkette zusammenarbeiten. Also ganz ausschließen kann man diese Risiken nicht. Das geht nicht, das gehört nun mal mit zum Leben, aber man kann versuchen, hier etwas abzuschwächen.
Alles klar. Ja, Stichwort Lieferketten, Sie hatten es auch schon angesprochen, China. Werfen wir also einen Blick auf ja, unseren wichtigsten Handelspartner eigentlich. Mhm. Wohin steuert Chinas Wirtschaft in diesem Jahr?
Ja, gute Frage. Kann man eine Antwort drauf geben? Chinas Wirtschaft wächst im Moment nicht so, wie man das gewohnt war. Sie haben sicherlich alle verfolgt den Auftritt des neuen Ministerpräsidenten Chinas in Davos vor wenigen Tagen, vor zwei Wochen. Dort hat er verkündet, die chinesische Wirtschaft sei im letzten Jahr um 5,2% gewachsen. Meine Prognosen und auch die Prognosen von anderen renommierten Institutionen wie Internationaler Währungsfonds, dem ich eigentlich sehr viel Vertrauen schenke, lauteten da etwas schwächer, waren etwas schwächer bei 4,4%. Sei es drum, früher, vor wenigen Jahren, hatte China noch weit über 7% bis 8% Wachstum, zeigt eben, dass hier auch eine gewisse Wachstumsschwäche zu beobachten ist. Ich habe darüber für die BA-Leser ja auch einen großen Artikel geschrieben in der aktuellen Ausgabe 1.2, den man sicherlich hier nochmal zur Hand nehmen kann mit sehr, sehr vielen Background-Informationen. Also Chinas Wirtschaft schwächelt im Moment etwas. Und das wird auch in diesem Jahr so sein. Es gibt hier eine ganze Reihe von Faktoren, die eine Rolle spielen. Da ist einmal die demografische Entwicklung. Die chinesische Bevölkerung altert ganz gewaltig. China ist ja auch schon nicht mehr das bevölkerungsreichste Land. Es wurde jetzt im letzten Jahr von Indien überholt. Also das ist das eine Thema. Dann die Immobilienkrise, die ist da. Es ging gerade in den letzten Tagen ja durch alle Gazetten dieser Welt die Pleite von Evergrande. Das ist einer der größten Projektentwickler, wo das Gericht in Hongkong dann entschieden hat, dass diese Firma abgewickelt werden soll, also quasi insolvent ist. Und da sind noch einige andere dran. Dann kommt hinzu die große Verschuldung der Provinzregierungen, die also dann auch zu einem innerchinesischen finanziellen Problem werden. Ich erwarte davon keine Ausstrahleffekte auf das internationale oder keine sehr starken Ausstrahleffekte auf das internationale Finanzsystem, aber auf das interne schon. Es könnte schon eine Bankenkrise in China geben. Das sind so einige Faktoren und die chinesische Regierung hat, glaube ich, die Themen durchaus erkannt und sie versucht jetzt im Moment, und das ist jetzt der zweite Teil meiner Antwort auf Ihre Frage, versucht im Moment das Wirtschaftsmodell zu verändern. Und zwar Richtung qualitatives Wachstum, kann ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, Hightech. Und China will weg von dieser Vision oder von dieser Vorstellung, die wir viele Jahre hatten, auch unsere Einkäufer hatten. Wir sind die Werkbank, die kostengünstige Werkbank für den Westen. Nein, ja, das reicht nicht mehr. Heute ist China immer mehr und dieser Prozess, der geht rasant voran, in die Richtung, dass China zum Wettbewerber wird. Schauen Sie sich beispielsweise mal die Entwicklung in der Automobilindustrie an. Für die deutsche Automobil- oder die europäische Automobilindustrie ist im Moment durchaus, ziehen dunkle Wolken auf, sagen wir mal so. Die Chinesen kommen massiv auf den europäischen Markt und werden hier Marktanteile gewinnen. Schauen Sie sich mal an, den letzten Luxusliner, der wurde in China gebaut. Ja, mit allem Pipapo, das sind also Hightech-Produkte. Wir werden auch demnächst einfache Chips zuhauf hier in Europa angeboten bekommen. Einfache Chips, nicht die ganz komplizierten. Da gibt es ja massive Auseinandersetzungen zwischen den USA und China. Also Sie sehen, das Wirtschaftsmodell ist im Umbruch und China will und muss natürlich auf Wachstumskurs kommen, um auch dort politisch weiterhin stabil agieren zu können. Und das ist ein Riesenproblem. Mhm. Vielleicht noch zu den Problemen, den aktuellen in China, kann ich noch ergänzen, dass die chinesischen Konsumenten sich im Moment sehr zurückhalten. Das hängt auch damit zusammen, dass China im Gegensatz zu uns kein Inflationsproblem hat, sondern ein Deflationsproblem hat, was auch negativ ist. Ja, das ist also auch so ein Faktor. Also da ist sehr, sehr vieles in Bewegung. Ich glaube aber, bin überzeugt davon, dass China wird sicherlich jetzt so eine Häutungsphase erleben. Die ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, dass es stark aus der Krise oder aus der kritischen Situation, aber nicht Krise, aus der kritischen Situation hervorgehen wird. Und das müssen wir im Auge behalten. Ja. Das heißt jetzt für uns im Einkauf müssen wir natürlich schauen, wie wir da die enormen Abhängigkeiten, die wir haben, wie wir die vielleicht versuchen, ein bisschen durch De-Risking abzufedern. Keine einfache Aufgabe. Wenn Sie mal das Thema seltene Erden sehen, da sind wir zu über 90% von China abhängig. Da kommen sie nicht so ohne weiteres von weg. Und andere Vorprodukte, ja gut, da muss jetzt, heißt es, Indien ist der Hoffnungsträger. Ja, sicherlich ein wichtiger Faktor. Das muss man einfach hier mal verfolgen. Aber es ist nicht so ohne weiteres möglich, jetzt die Lieferquelle China nach Indien zu verlagern. Die Produktionsstätten nach Indien oder nach Vietnam ist auch in Rede oder in andere Länder zu verlagern.
Logisch, ja. Und ja, wenn es ums Thema De-Risking geht und neue Lieferanten gefunden werden müssen, da ist inzwischen ja auch ein Trendthema inzwischen ganz stark mit dabei, und zwar die KI. Und ja, seit dem Release von ChatGPT redet gefühlt die ganze Welt von KI, auch in der Beschaffung. Ja. Ist künstliche Intelligenz also die Wunderwaffe, um diesen aktuellen Krisenmodus zu verlassen?
Sehr gute Frage. Also an Wunder glaube ich nicht so sehr. Also die Wunderwaffe ist sicher nicht, aber es ist eine Waffe. Es ist eine ganz, ganz wichtige Waffe. Wir müssen aber auch, dürfen auch die Erwartungen an die künstliche Intelligenz, die dürfen wir nicht zu hoch schrauben. Man muss einfach mal sehen, was geht im Moment schon. Alle Welt redet im Moment über ChatGPT. Das ist ja nur eine Facette. Das Thema ist ja wesentlich breiter und darüber ist auch in der BA schon seit Jahren, ich glaube jetzt schon seit 2020, gibt es Beiträge, die darauf eingehen, wie man mit künstlichen Intelligenzalgorithmen Prozesse im Einkauf auch verschlanken kann, schneller machen kann, besser machen kann. Beispielsweise großes Thema, mit dem ich mich neulich mal befasst habe, der Abgleich von Stammdaten, Lieferantenstammdaten und Produktstammdaten, Materialstammdaten. Das kann man mit künstlicher Intelligenz natürlich sehr, sehr schön unterfüttern. Dinge, die früher händisch gemacht wurden und wesentlich besser durchführen. Ob wir mal in nächster Zeit so weit kommen, dass Bots verhandeln mit den Lieferanten, da sind die Meinungen sehr, sehr geteilt darüber. Nicht? Und was ChatGPT anbelangt, ja, das ist eine tolle Sache, aber ich würde mal so sagen, das Jahr 2023 war das Jahr des Reflektierens, auch des Philosophierens, und das Jahr 2024 wird das Jahr sein, wo die Dinge implementiert werden müssen, wo man dann wirklich mal sehen muss, was geht wirklich, was bringt es wirklich. Und da bin ich mal gespannt, ob das alles läuft. Setzt natürlich voraus, dass auch insbesondere die Datenbasis, auf die die Algorithmen zurückgreifen, dass die vorhanden ist einmal und dass sie zuverlässig ist. Und dieses Thema, darauf sprechen mich Einkaufsleiter immer wieder an, ist keineswegs durch. Nicht, wir haben sehr viele unzuverlässige Stammdaten beispielsweise. Und dann gilt der Grundsatz Garbage in, Garbage out. Ja, also wenn ich Schrott reinwerfe, kommt auch Schrott raus. Natürlich dann toll verarbeitet. Das muss man also sehen. Da ist also noch einiges zu tun. Außerdem natürlich auch die Schulung der Mitarbeitenden spielt hier eine große Rolle. Die müssen mitspielen. Gut, es wächst eine neue Generation heran. Die Digital Natives, für die ist das sicherlich unproblematischer als für Menschen meines Jahrgangs oder auch von Leuten, die noch ein bisschen jünger sind. Aber auch das Thema muss natürlich angegangen werden. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich sehe darin ein großes Potenzial, das wir nutzen sollen. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass die KI demnächst zum Freund und Helfer der Einkäufer, nicht nur der Einkäufer, auch der Marketingleute und der Finanzleute wird. Und dann ist sie richtig positioniert. Man muss das Thema künstliche Intelligenz natürlich auch mal grundsätzlicher betrachten. Das ist ja einfach übersetzt worden aus dem amerikanischen Artificial Intelligence. So, und die semantische Bedeutung, ich bin dem mal nachgegangen, des Wortes Intelligence im Angloamerikanischen und im Deutschen ist eine ganz unterschiedliche. Intelligence heißt Aufklärung, Information sammeln. Ja. Man kennt es aus dem militärischen Bereich. Ja. Ja? Ja. Und im deutschen Sinne ist Intelligenz ja was anderes. Das heißt, ich kann Verbindungen herstellen, da kommt auch etwas Emotionales dazu. Und das muss man sehen. Und da ist die künstliche Intelligenz im Moment noch nicht. Man arbeitet dran, ob es mal gelingen wird. Das wird man abschätzen müssen. Also insofern komme ich auf den Punkt zurück. Ein wichtiges Instrument, ein potentes Instrument, was sicherlich im Einkauf enorm helfen kann, auch im Risikomanagement, das hatte ich ja schon angesprochen, helfen kann, hier Daten aus der ganzen Welt zusammen aufzubereiten und zu sagen, ja, hier bahnt sich was an, hier könnte eine Insolvenz eintreten oder hier könnte eine Lieferstörung eintreten. Das muss man einfach hier mal sehen. Aber es ist ein Instrument. Ein Instrument, Freund und Helfer, so sollten Sie es nutzen. Und wir müssen sicherlich alle lernen, auch im Einkauf, dieses Instrument richtig einzusetzen. Es soll ja auch nicht Menschen substituieren, sondern es soll sie verstärken und einfach die Zusammenarbeit Mensch-Maschine, die richtig zu entwickeln. Das ist die große Herausforderung. Wenn wir das schaffen, bin ich zuversichtlich, dass wir den von mir ja einleitend schon erwähnten Produktivitätsschub hinkriegen werden. Und den brauchen wir dringend und damit würden wir auch unsere Industrie beispielsweise würde wieder wettbewerbsfähiger, preislich wettbewerbsfähiger. Das wäre, um jetzt den großen Bogen mal zu spannen.
Ja, super. Vielen Dank für die Einschätzung.
Bitte.
Ja, auch von mir, Herr Fieden, vielen Dank für die Einordnung.
Gerne.
Kommen wir jetzt auch schon zu unserer Abschlussfrage. Wie ist denn Ihr persönlicher wirtschaftlicher Ausblick auf das Jahr 2024?
Ja, Verhalten. Ich kann Ihnen sagen, wir werden in 2024 keinen großen Aufschwung erleben. Konjunktureller Stillstand, vielleicht leicht nach oben gehen, ich will mal optimistisch denken, trotz stärkerer Kaufkraft der Verbraucher infolge von Lohnsteigerungen bei rückläufiger Inflation. Ja, die deutsche Wirtschaft wird insofern hinter der globalen Wachstumsrate, die wird vom IWF mit 3,1% eingeschätzt, also Weltwirtschaftswachstum, da werden wir weit dahinter liegen. Gilt im Übrigen auch für unsere europäischen Partnerländer. Ja, die Industrieproduktion, die wird auch schon wie in 23, in 24 nicht das Vor-Corona-Niveau des letzten Quartals 2019 erreichen. Also da ist schon noch a long way to go. Und dann kann man natürlich, das Thema haben wir jetzt bisher nicht angesprochen, wäre aber auch ein abendfüllendes Thema. Wir erwarten ja alle Zinssenkungen. Ob die kommen werden, wann sie kommen werden, hat Frau Lagarde ja gerade letzte Woche auch wieder sich sehr, sehr zurückhaltend geäußert. Wenn sie denn kommen, dann haben die sicherlich einen positiven Effekt, der wird aber erst im 2025 wirksam werden. Ja? Und insofern wird es auch sicherlich kein einfaches Jahr. Ich möchte aber nicht hier prognostizieren, dass wir ein Chaosjahr haben werden. Da müssen wir alle dagegen steuern und einen absoluten Einbruch haben werden. Das glaube ich nicht. Dann müssten schon ganz schwere äußere Ereignisse hier auf uns einprasseln. Nicht? Und längerfristig gesehen wäre natürlich ein enormer Konjunkturboom zu erzeugen. Einmal durch diese stärkere Entbürokratisierung. Und wenn einfach die geopolitischen Spannungen sich auflösen würden, insbesondere sagen wir mal, ein Ende des Ukraine-Krieges hätte und ein Wiederaufbau, das hätte eine enorme, habe ich neulich eine Recherche drüber gemacht, hätte natürlich einen enormen Effekt auch für unsere Industrie und für die ganze europäische Industrie.
Okay. Ja, vielen Dank, Herr Fieden, für die Einordnung und auch für Ihre spannenden Ausführungen. Ja, wir sind nun auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal und schön, dass Sie dabei waren.
Ich bedanke mich.
Gerne.
Danke. Und allen viel Erfolg.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, abonnieren Sie den Podcast auf den einschlägigen Plattformen oder folgen Sie der Beschaffung aktuell auf LinkedIn. Wir laden Sie ein, Teil unserer wachsenden Einkaufs-Community zu werden und freuen uns über Themenanregungen, Kritik, aber auch Lob an folgende E-Mail-Adresse: ba.redaktion@konradin.de. Wir freuen uns darauf, Sie in der nächsten Folge der Beschaffung aktuell Podcasts Einkaufssache wieder dabei zu haben. Nochmals vielen Dank und auf bald.
Ja, es war wirklich sehr spannend, Professor Fieden. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, und gerne.
Ja, auch nochmal ein großes Dankeschön an unsere Zuhörer. Bis bald.
Okay, alles Gute. Bald. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.